Und nun geht's weiter nach diesem kleinen Einschub. Gleich müssen wir erst einmal uns freuen. Und nun wollen wir aber auch von dem reden, was kommen muss. Siebentes Siegel, das ist Kapitel 8. Das ist wirklich, dieses Kapitel 7 ist wie ein Pausieren jetzt bei uns, ein Atemholen, wenn man schon dieses Buch liest. Müssen wir erstmal Atemholen. Aber nicht nur, es ist auch wie ein Atemholen im Himmel, dass das gleich damit anfängt, Stille im Himmel bei einer halben Stunde, als wenn der ganze Himmel den Atem anhält. Was geht jetzt über die Erde? Was habt ihr jetzt zu erwarten? Das alles ist ja nur erst Hinführung, diese ersten vier Siegel, das fünfte und die Bewegung und die Kriege mit all ihren Schrecken, das alles ist ja noch gar nicht. Aber was nun Gestalt gewinnt, Stille im Himmel, Herr, es ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm, es sei Stille vor ihm. Alle Welt, Himmel und Welt, Habakkuk 2,20, dieses Wort, Stille vor Gott, ein gespanntes Warten, das muss jetzt kommen. Aber wo kann es anders herkommen als von Gott? Das ist wie eine gespannte Erwartung. Wann wird das Signal kommen? Der Startschuss. Ach, und noch eins. Ich sah sieben Engel, die vor Gott stehen, die Angesichtsengel. Engel in höchster Funktion. Ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Ach, das ist das siebente Siegel. Da gehören hinein die sieben Posaunen. Und die Posaunen, das ist das Signal vom Himmel und immer wieder eine neue Phase wird ausgelöst. Aber vom Himmel her, die Engel haben Posaunen, nicht der Teufel. Der hat keine. Die Auslösung geschieht immer vom Thron her, die Angesichtsengel. Die bekommen Posaunen. Und noch eins, ein anderer Engel kam und trat an den Altar, der goldene vor dem Thron. Das Opfer, das eine, und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und jetzt tritt wieder in besonderer Weise in Kraft das Gebet. Das ist das. Gefäß, was man auch in der orthodoxen Kirche und in der katholischen Kirche schwingt. Aber nur Symbol. Er lebt. Es war ja wohl nötig, dass wir mal pausierten jetzt. Aber wollen trotzdem immer wieder neu uns in Zucht nehmen lassen. Sonst wird es unmöglich sein, dass wir über den Berg wegsteigen. Je offener und gesammelter, umso leichter lässt sich es auch sagen. Aha. Er kommt rein. Inhalt des Siegels sind die Posaunen. Ja, acht. Das Atemholen im Himmel und dann auch der Hinweis, nun können wir es kurz fassen, weil wir gestern schon da eine Weile hängen geblieben sind, das Gebet auch auf der Erde. Ein anderer Engel kam, trat an den Altar, hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, dass er es gebe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg auf mit dem Gebet der Heiligen von der Hand des Engels vor Gott. Das ist nicht zufällig, wenn dann an so einer Stelle das Gebet noch einmal genannt wird. Und es war das Gebet aller Heiligen. Wie ein Ruf zum Gebet, die Gemeinde der letzten Zeit, wenn sie nicht betende Gemeinde ist, dann hat sie wenig Chancen. Das Gebet hat Vorrang vor allem, alle Zeit, aber in besonderer Weise in der letzten Zeit. Auch noch eins, was hier deutlich wird, kein Gebet geht verloren. Sie werden alle gesammelt. Sie kommen miteinander gesammelt vor Gott auf den Altar. Sie werden auf dem Altar vor Gott ausgeschüttet. Kein Gebet geht verloren. Aber noch eins wird deutlich. Man möchte fast sagen, die Gebete der vielen in der letzten Zeit angesichts der Bedrängnisse sind sehr schwach. Und dennoch, die Engel Gottes geben ihren Weihrauch dazu. Das heißt, die sorgen dafür, dass es Gott annehmen kann. Und der kleinste Stoßseufzer kommt mit vor Gott. Auch hier wieder, immer beim Gebet erleben wir so stark das Zusammenwirken der Gemeinde hier. Und wenn es die Allerschwächsten wären. Und der Welt droben. Im Gebet wird immer neu diese Einheit geschlossen. Hergestellt, wirksam zu Gott hin. Und darum der Ruf zum Gebet an die Gemeinden in der letzten Zeit und immer wieder der Ruf zum Gebet, nicht nur Gebetchen, die hat es immer gegeben, sondern wirklich ernsthaftes Beten. Und zwar beten in dieser Richtung, es geht ums Letzte. Der Tag des Herrn, ich möchte es beinahe so sagen, wird herbeigebetet auch. Da muss man von unten her sagen und sehen wollen. Und immer in der großen Zuversicht, auch wenn mein Gebet noch so kümmerlich ist, gib dein kümmerliches Gebet mit hinein und die Engel Gottes werden das ihre dazu tun. Es kommt zu Gott hin und er hat Wohlgefallen dran. Es steigt auf wie ein Duft zu Gott. Von der Hand des Engels kommt's vor Gott. Und nun das andere, was so wichtig ist, und darum ist das auch gesagt, Vers 5. Der Engel nahm das Räuchergefäß, also die Gebete, wie sie aufgestiegen sind. Oft muss eine Gemeinde lange Zeit beten, ehe es gleichsam als gesammeltes Gebet vor Gott kommt. Und achten, die Antwort Gottes da ist. Je kümmerlicher unser Beten und je weniger unser Gebet, umso länger muss der Engel sammeln, ich will es mal so ganz menschlich sagen, um es dann endlich ausschütten zu können vor Gott. Er nahm das Räuchergefäß und schüttete es aus. Und dann heißt es, der Engel nahm das leere Räuchergefäß, die Gebete sind vor Gott gebracht, und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und die Auswirkung, Feuer vom Altar Gottes kommt auf die Erde, kommt herein in diese Welt. Und zwar als Antwort der Gebete der Heiligen und der Engel. Was löst es auf Erden aus? Da geschahen Donner, Stimmen, Blitze, Erdbeben. Wir wollten lernen, das alles zu übersetzen. Also nicht, dass die Gewitter sich mehren, sondern auch seltsam ist in dem Fall die Reihenfolge, erst Donner und dann später die Blitze. Donner, das, wo wir erschrecken und zusammenzucken, aber an sich noch harmlos. Und dann Stimmen, das Stimmengewirr dieser unserer Zeit und dieser letzten Zeit. Wie noch nie geredet worden ist, immer und auch viel geredet worden, aber was in dieser Zeit geredet wird, was durch den Äther geht, was durch die Massenmedien verbreitet wird, was gedruckt wird. In aller Welt, eine solche Flut ist das, eine solche Fülle ist das. Und doch nicht nur Gutes, was da irreführt, Zersetzendes, Vergiftendes. Es ist so besonders typisch in dieser letzten Zeit, die Stimmen, die sich auch gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Und was durchs Wort wiederum ausgelöst werden kann. Stimmen. Aber das alles als Antwort auf die Gebete der Gemeinde, dass das geschieht in der Welt und dass das so geschieht, ist die Antwort Gottes auf das Beten der Gemeinde. Das alles findet seine Auslösung vom Thron her. Das gehört dazu und das muss jetzt kommen. Das ist der Weg zum Ziel. Es dürfte nichts fehlen. So antwortet Gott. Oder Blitze, dann ist es nicht mehr bloß, sondern jetzt schlägt es ein und dann zündet es. Und Erdbeben, nun wieder das Wort Erdbeben, wie oft. Und nicht in dem Sinne, dass Erdbeben sind, die gehören auch mit zur letzten Zeit dazu. Der Herr Jesus meint das ganz wörtlich, wenn er dann redet, es werden Erdbeben sein, so wie auch Kriege sind und die Menschen werden sich gegenseitig bekriegen oder Seuchen sind. Das ist ganz wörtlich. Aber hier, wir haben das Buch, was chiffriert ist und da heißt eben Erdbeben und es hat nichts mehr Halt. Und es ist alles, alles erschüttert. Nichts, worauf wir uns noch gründen könnten, nichts, außer dem einen Grund, den die Gemeinde kennt. Aber sonst, es gibt nichts, was uns gründen kann, Halt geben kann. Dass das so ist und dass das sich so besonders auswirken wird, jetzt unter den 7 Posaunen, die uns jetzt interessieren, ist nur die Antwort der Gebete der Heiligen. Wenn ich denke, was da manchmal gebetet wird. Oder was wir dann erwarten von unseren Gebeten. Wie ganz schief die Erwartung sein kann, dass wir ein ruhig und stilles Leben führen können, aller Ehrbarkeit, jawohl, das schon, aber nicht vergessen, mitten unter diesen Drangsalen, dieses Leben in aller Ehrbarkeit und Stille und im Frieden geblieben, das ist ein anderes Ding. Und wir möchten immer alles Kreuz wegbeten, alle Drangsal hinwegschaffen. Aber wenn die Gemeinde betet, in dem Sinne, wie im Himmel gebetet wird, dass der Herr gepriesen wird als der, dessen Thron über allen Thronen ist, dass er gepriesen, gelobt wird als das Lamm, das erwürgt ist, in dessen Hand das Buch gelegt ist, das Geschichtsbuch Gottes, das Lamm, das jedes neue Kapitel in diesem Buch selber aufschlägt. Und nun wird das Leben, was der Wille Gottes geordnet hat, längst zuvor, und wir diesem Lamm huldigen, dann bringt das diese Katastrophen zur Auswirkung hier in dieser Welt. Gebet bringt die Katastrophen zur Auswirkung, weil durch die Katastrophen dem Herrn der Weg bereitet wird. Herein in diese Welt. Es gibt keinen anderen Weg als den, den Gott dafür erwählt hat, dass die Gemeinde ihm ihre Huldigung darbringt. Das ist eine Aufgabe der Gebets, ich will es mal so sagen, der Gebetserziehung auch. Der Gebetsanleitung, der Gebetshilfe. Das Gebet kann nur gesund sich entfalten vom Wort her, wenn das Gebet nicht aus dem Wort heraus wächst. Immer wieder in seiner neuen Gestalt, es gibt viele Gestalten des Gebetes, dann ist das ein krankes, kümmerliches Gebet. Gebet, das nicht aus Wort wächst, ist ein armes, krankes Gebet. Der Herr wartet auf das Gebet der Gemeinde. Und die Engel auch, dass sie ihren Weihrauch dazu tun, wenn das aus noch so verzagten Herzen noch einmal kommt. Nicht als die mutigen Leute, aber die da Ja sagen zu den Wegen Gottes und es gibt keinen anderen Weg zum Ziel. Und nun die 7 Posaunen. Was ist denn die Sache der 7 Posaunen? Wenn irgendwo in der Offenbarung dann in diesen Kapiteln, wo es um die Posaunen geht, wird es sehr deutlich, dass das nie wörtlich sein kann. Was jedem auffällt, wenn er die Kapitel von den Posaunen liest, ist immer ein Stereotyp, dieses ein Drittel. Von allem ein Drittel. Nun nimmt das mal wörtlich, was da rauskommt. Der erste Engel Posaunen, ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt, fiel auf die Erde. der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume verbrannte. Nimm das mal wörtlich. Alles grüne Gras verbrannte. Der zweite Engel posaunte, fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Der dritte Teil des Meeres war Blut. Der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb. Der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde und so weiter und so weiter und so weiter, bis hin zum dritten Teil der Sonne, zum dritten Teil des Mondes geschlagen. Also müssen wir uns nicht lange unterhalten. Wenn, hier wird es sehr deutlich, nie wörtlich. Nie wörtlich. Diese Redeweise, der dritte Teil, wieder eine prophetische Art zu reden. Und will damit zum Ausdruck bringen, das, wovon hier die Rede ist, in diesen Kapiteln mit den Posaunen, das geschieht zunächst mal gar nicht weltweit, sondern das geschieht in dem Bereich, der dritte Teil der Erde ist. Und ich muss sagen, die vielen Jahre hindurch. Heute hört man es nicht mehr so, aber es gab Jahre, wo man es sehr oft hören konnte, im Radio, lesen konnte, in den Zeitungen, als ein Selbstruhm der kommunistischen Welt. Wir sind der dritte Teil. Schon heißt das. Und dahinter steht noch viel mehr. Denn sie meinen immer die ganze Welt. Aber der dritte Teil. Wie oft habt ihr das gelesen? Was hier gesagt ist, geschildert wird in Bildern, ist ein Bild von dieser kommunistischen Welt. Wenn die Offenbarung ganz konkrete Aussagen macht, sowohl was die Gemeinde betrifft, aber auch was die Welt und die Völker betrifft, in denen die Gemeinde lebt, wie könnte man sich ein Bild der Endzeit vorstellen ohne die kommunistische Welt? Wo Gott sagen müsste, ach Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Und diese Welt spielt eine ganz hervorragende Rolle im Geschehen der Völkerwelt in der letzten Zeit. Denkt euch den Kommunismus und die kommunistische Welt weg. Das wäre ein völlig anderes Bild der Welt. Und nun mal die Bilder übersetzt. Und ich kann immer wieder nur sagen, es ist mir bewegend, erschütternd beinahe, wie mit wenigen Skizzen gleich, so eine Faustskizze, dieser Kommunismus als das Wasser ist. Und wie er sich entfaltet, auch er hat ja eine Entfaltung, eine Geschichte, wie das in einer Faustskizze dargestellt wird, also unerhört. Und nur die Bilder. Da lesen wir, der erste Engel posaunt, es ward ein Hagel, das Bild des katastrophalen Geschehens. Wie fing es denn an? Und Feuer, das Gewaltsame in all dem Hagel und Feuer. Mit Blut gemengt. Nun hören wir das wirklich, was da auch an Schrecklichen unter den Menschen geschieht. Und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil, nun nehmen wir es nie wörtlich, gell? Das machen wir nicht. Sondern in dem Stück Erde, Welt, wo dieser Kommunismus sich entfaltet, seine Macht entfaltet, fällt das auf die Erde und die Erde verbrennt, nehmt das nicht jetzt alles als Atomkrieg. Es gibt nicht wenige, die lesen überall Atomkrieg und verbrannte Erde. Aber dann müssen Sie auch das mit dem Drittel dann wörtlich nehmen. All das Irdische, das Katastrophale, gewaltsam Zerstörende über alles Irdische, das ganze irdische Leben, der Bereich des Irdischen wird davon erfasst. Oder der dritte Teil der Bäume, das, was in Jahren und Jahrhunderten geworden und gewachsen ist, gewaltsam hinweggetan. Dazu alles grüne Gras, das Leben, wie es sprost und sprießt in einem Volk, gewaltsam hinweggetan. Das ist wie, es wird alles öd. Wir haben es manchmal gesagt, wenn man so mit dem Auto unterwegs ist, wir leben ja nun in der Welt, für uns ist das also am verständlichsten. Wenn man dann manchmal durch die Straßen gekommen ist, durch Städte mit dem Auto in nächtlicher Stunde, ist alles so wie tot und so erstorben. Es liegt wie ein Todeshauch über dem Ganzen. Das Leben, es lebt nicht, es pulsiert nicht. Dann kommt die zweite Posaune, es ist ein Vorwärtsgehen. Eines löst das andere aus. Es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, der dritte Teil des Meeres war Blut. Nun haben wir wieder den großen Berg, eine Großmacht. Wir haben gelernt, beim Propheten heißt Berg immer Macht, irdisches System. Ein großer Berg ist eine Großmacht, die mit Feuer brennend wieder gewaltsam ins Meer sinkt. Und wir haben nicht vergessen, dass Meer bei den Propheten schon im Alten Bund und in allen Zeiten, bis in die Gegenwart, wo prophetische Weisungen sind, werden die Völker immer als Meer dargestellt, das unruhig bewegte Meer, das seine Wellen ausschäumt. Eine Großmacht, die in dem Meer der Völkerwelt versinkt. So fing der Kommunismus an. Wenn man denkt, Zarentum, was das gewesen ist durch Jahrhunderte hindurch und über Nacht, muss man sagen, versunken im Meer der Völkerwelt und was da an Blut geflossen ist. Der dritte Teil des Meeres, das ist nicht Nordsee, Ostsee, Atlantischer Ozean, die Völkerwelt, eben dort, wo der dritte Teil ist, floss Blut, das heißt nicht in Amerika, das heißt nicht in Europa sonst, das heißt nicht in Afrika jetzt zunächst, sondern dort, wo dieser Kommunismus zu Hause ist, dort dieser dritte Teil, da katastrophal wie altes System gestürzt wird und was Neues an die Stelle gesetzt und wie viel Blut muss fließen. Und dann kommt gleich sofort noch dazu, der dritte Teil der lebenden Kreaturen, Schöpfe, die noch Leben in sich haben und es stirbt. Das ist der Hauch des Todes über allem. Es ist wirklich so. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das Schiff als ein Symbol der Verbindung zu den übrigen Völkern hin, von Land zu Land. Das sind alles wunderbare, ganz schlichte, einfache Symbole. Das ist die Symbolsprache der Offenbarung, die übersetzt werden muss. Der dritte Teil der Schiffe, ich vergesse nicht, da hat mich das damals schon mächtigst beeindruckt, Kirchentag in Hamburg, da konnte man noch nie über, da waren wir auch noch drüben. Ein großes, zwei- oder dreifaches Schaufenster, lang, ein Geschäft, wo man ein Auto kaufen konnte. Ein Mercedes zu haben war. Da hatten sie aber die Autos rausgetan und da hatten sie die Schaufenster dargestellt, die Erdteile und die Flugverbindungen von Erdteil zu Erdteil und von Stadt zu Stadt in den verschiedenen Völkern und Nationen. Es war also ganz plastisch, indem dann immer, also sagen wir mal, Paris, London, ein Bogen gespannt war. Eine fest bestehende Flugverbindung. Oder von Rom nach Mailand oder nach Athen ein Bogen gespannt, also viele Bogen, das sah man damals schon, wie der Flug, wie viele Flugverbindungen es gibt, nach Indien hin und nach allen Erdteilen hin, in Nordamerika, in Südamerika. Und das war wie abgeschnitten rund um das Gebiet, wo eiserner Vorhang und Bambusvorhang ist. Der eiserne Vorhang. Ich weiß, dass sich da mancherlei getan hat. Wir leben auch in einer Spätstunde des Kommunismus. Aber noch immer besteht eiserner Vorhang. Und Bambusvorhang, da haben sie ein paar Stäbe rausgemacht. Es geschieht schon, wenn es Gott will und gefällt. Aber zunächst mal wie abgeschnitten von der übrigen Welt. Aber wie abgeschnitten, das war ein Bild. Und sofort musste ich an die Schiffe denken. Die Schiffe, die Verbindung herstellen. Dort, wo der dritte Teil ist, dort werden die Schiffe verbrannt, dort werden die Verbindungen abgebrochen. Eiserner Vorhang, und was passiert hinter dem eisernen Vorhang, und was passiert hinter dem Bambusvorhang? Das ist die Welt des Kommunismus. Die verschlossene Welt ist das. Gottes Welt ist immer eine offene Welt, eine Welt der offenen Türen, aber die Welt des Kommunismus ist eine verschlossene Welt.
der verschlossenen Türen, der eisernen Türen.
Und der eisernen Vorhänge. Und der dritte Engel posaunte: Es fiel ein großer Stern, haben wir wieder einen Stern, vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil, jetzt gucken wir wieder, dort wo der Kommunismus zu Hause ist, heißt das, der dort fällt er auf die Wasserströme und Wasserbrunnen. Und der Name des Sternes heißt Wermut und der dritte Teil der Wasserwart Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, denn sie waren, möchte man sagen, ach so bitter geworden. Es geht um den Stern. Ein großer Stern vom Himmel. Wir bleiben dabei, was der Herr selber gesagt hat, Stern, das sind die Engel der Gemeinden, das sind die, die den Gemeinden vorstehen, das sind die Lehrer, Lehre und Stern, sie werden leuchten wie die Sterne der Lehrer. Schon im Alten Bund, Daniel, das ist das Bild für die Lehre, himmlische Lehre, göttliche Weisheit, göttliche Wahrheit. Und jetzt, großer Stern, mächtig, gefallen, aber gefallene Lehre. Also wie hier der Prozess der Säkularisierung in einer Weise geschieht, wie man es gar nicht sagen kann, wie sie ins Gegenteil verdreht werden, die Vokabeln. Wo wird so vom Frieden geredet und gemeint? Mord und Totschlag. Friede ist eine, gehört mit zu den Vokabular der Heiligen Schrift. Friede auf Erden. Friedensstifter. Der Friede Gottes. Höher als alle Vernunft. Und was wird hier an Verdrehung vollzogen? Sie sagen Frieden, Frieden. Und es ist kein Friede. Sondern schüren den Hass und bereiten den Krieg. Gerechtigkeit. Freiheit. Wir könnten es lang fortsetzen, das Vokabular. Das sind alles Vokabeln aus dem reichen Schatz des Wortes Gottes. Das ist die Wahrheit Gottes, das meint Gott, das will Gott. Oder Gleichheit, Brüderlichkeit, das fing in der Französischen Revolution an und hat sich da verdichtet in diesen ein Drittel. Aber was für ein Paradies. Paradies ist Paradies, weil Gott dort ein- und ausgeht. Und der Mensch Umgang mit Gott hat einen Mut. Gott nicht ist Atheismus, ist mit dem Paradies zu Ende. Dort ist Hölle, nicht Himmel. Aber das ist das. Der große Stern, der vom Himmel her fällt auf die Erde. Und wie eine Hackel brennt, welch ein unruhiges Licht ist das, die brennende Fackel, schafft nur lauter Unruhe, qualmt, rußt. Und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und Wasserbrunnen, das, wovon ein Volk gespeist wird, getränkt wird, die Lebensadern in einem Volk, was da alles dazugehört, die Brunnen im Volk, da gehört dazu die Erziehung, da gehört dazu die Schule, dazu gehört auch das Theater und die Opern, dazu gehören die Medien, die Massenmedien, das Radio und das Fernsehen und Schule und Schulung und was wird geschult und was wird geschult? Und wenn wir uns in der Schule umgucken, es gibt kein Fach, wo man nicht sagen muss, und es ist alles vergiftet. Und in alles dringt die Weltanschauung ein. In alles ihre
atheistische Lügen, der atheistische Betrug. Es ist alles vergiftet. Das geht bis in die Musik hinein und das geht bis ins Turnen hinein, in die Leibesübungen. Es gibt kein Fach, es gibt auch keine Mathematikstunde, wo das nicht irgendwie an irgendeiner Stelle mit Nein fließt. Es ist alles verseucht, es ist alles vergiftet von der Weltanschauung her. Das sind für mich ganz unerhört erschütternde Worte hier, aber wo mit wenigen Worten die Sache gesagt ist, der Name des dritten Sternes heißt Wermut. Und das dritte Teil der Wasser wird Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern. Sie waren so bitter geworden. Es ist einem alles verbittert, es ist einem alles verkümmelt. Wer kennt doch die Welt? Man kann an nichts mehr Freude haben, an nichts mehr wirklich teilhaben. Das ist ein großer Segen für uns. Wir sagen das jetzt nicht bitter. Nur mal festzustellen, das ist die Situation in dieser Welt, über die Kommunismus regiert. Und dann geht es weiter, der vierte Engel sagt. Achtet mal den feinen Unterschied. Es wird geschlagen, der dritte Teil der Sonne. Na ganz klar. Erstens, wer wollte schon die Sonne schlagen? Und zweitens, auch noch einen dritten Teil. Sonne, wir haben gesagt, ist immer das Symbol Jesu Christi. Nun bleiben wir doch dabei. Und wir haben vorhin gelesen, das Geschehen etwa der Zeit der großen Weltkriege, dieser immensen Erschütterungen, wirkt sich so aus, dass die Sonne wie in einem härenen Sack ist und kaum noch Licht durchsendet. Wir können es nicht mehr erkennen angesichts all der Ungerechtigkeit, die da überhand nimmt. Aber hier geht es um was ganz anderes, diese ganz feinen Unterschiede. Hier wird die Sonne geschlagen, das heißt, die darf nicht mehr ihr Licht spenden. Der Name Jesus soll nicht genannt werden, soll nicht gepredigt werden, soll nicht evangelisiert werden, soll nicht durchs Land getragen werden. Die Sonne wird geschlagen, du darfst nicht, das ist ein anderes Ding. Das gewaltsame Unterdrücken dieser Botschaft des Evangeliums, dass das Licht ausgelöscht wird, wenn es dennoch brennt, wird es nur deutlich, wie groß unser Gott ist und wie mächtig das Wort Gott ist. Aber die Sonne wird geschlagen und der Mond, von dem es heißt, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sonne und der Sterne, die alle werden geschlagen. Der Mond, wir sagten, die Kirche, die im Lichte Jesu steht, angeleuchtet ist und selber eine tote Welt ist. Toten Kirchen, aber doch angeleuchtet. Man kann Licht sehen. Wort Gottes, sie haben es ja. Und wird geschlagen, du darfst nicht mehr Licht geben. Du darfst nicht mehr widerspiegeln, der Mond wird geschlagen. Und die Sterne, die Lehrer, die werden geschlagen, du darfst nicht mehr verkündigen. Und die werden eingesperrt, die werden ins Lager gesteckt. Und sie werden umgebracht, du darfst nicht mehr. Dieses gewaltsame Schlagen, weg mit dem, weg mit dem. Die Wahrheit ist bei uns, Pravda heißt Wahrheit. Das ist Entfaltung des Kommunismus. Und darum verfinstert. Und den dritten Teil des Tages, das Licht nicht schien. Und hätten wir immer wieder, das muss euch wegkommen mit dem Drittel, als wenn es der dritte Teil des Lichtes ist. Dort, wo die Welt des Kommunismus ist, wird das Licht ausgelöscht. Es ist noch Tagzeit und dort leuchtet es nicht mehr, das Licht. Und in der Nacht ist gleich, da haben sie auch kein Licht. Das wäre so die Entfaltung dessen, was Kommunismus in Russland ist. Nun kommt der Vers 13, der nicht unwichtig ist. Ich sah und hörte einen Adler fliegen durch des Himmels Mitte. Und sagen mit großer Stimme, weh, weh, weh. Ein dreifaches Wehe. Im Folgenden wird dann aufgezeigt, wie erst das erste Wehe zu Ende geht, wie dann das zweite Wehe zu Ende geht und wie dann das dritte Wehe zu Ende geht. In dieser Form eines dreifachen Wehe wird gesagt, von einer Steigerung der Not, die schrecklich ist, die man nur mit dem Wort Wehe bezeichnen kann. Wehe euch, was jetzt kommt. Wenn erst der Kommunismus
Majestät und sich entfaltet hat und in seiner Art gefestigt hat, weh euch, was das mit sich bringt. Ein dreifaches Wehe und Steigerung der Not, und drum musste vorher das Atemholen sein. Man muss erstmal vor Gott ruhig werden, damit man dann gesammelt, von Gott herkommend, in dies alles hineingehen kann. Weh, weh, weh. Der sachliche Zusammenhang der Offenbarung ist, dass das zweite Wehe bereits zu Ende ist, nachdem die fünfte Posaune, wenn es geschildert wird, dort ist das erste Wehe zu Ende, und es fängt mit der sechsten Posaune die Steigerung an, das zweite Wehe. So viel beachten wir jetzt schon. Und nun der fünfte Engel, der da posaunt. Ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde, was Abgefallenes für eine Rolle spielt. Abfall. Immer die von Gott Abgefallenen. Dem ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben, zum Schlund des Abgrundes eigentlich. Abgrund Abyssos. Abyssos ist die Welt der Finsternis, die Welt der Dämonen. Beim besessenen Gadarener betteln die Geister, er möchte erlauben, dass sie in die Schweineherde fahren, noch nicht in den Abyssos. Die Geister der Finsternis zittern vor der Welt der Finsternis. Bloß noch nicht da hinab. Das ist das Schrecklichste, was man über den Abgrund sagen kann, dass die Geister des Abgrunds vor ihm zittern. Es wird dann in dem Zusammenhang auch gesagt, dass da, Vers 11, sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das heißt zu Deutsch der Verderber. Dort ist das Verderben in Vollkommenheit. Die Dämonen zittern vor diesem organisierten Reich der Hölle. Sie haben einen Engel des Abgrunds über sich. Organisiertes Reich der Hölle. Sie zittern nur nicht da hinab. Aber hier heißt es, der Schlund des Abgrunds wird aufgeschlossen. Und die Mächte, die darin gebunden sind, oh, der treue Gott, der so lange den Abgrund verschlossen hat und der immer wieder Mächte in den Abgrund hinabgewiesen hat und in den Abgrund gebunden hat. Aber hier, er gibt den Schlüssel, diesen Abgrund aufzutun. Es tut sich der Abgrund auf. Und nun in Bildern, wieder alles Bilder. Er tat den Schlund des Abgrunds auf. Es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, wieder das Bild der Verdunkelung. Und wenn wir von Umweltverschmutzung reden, das ist mehr als alle Umweltverschmutzung, die möglich ist. Das heißt nichts anderes als eine Vergiftung der Atmosphäre. Das heißt eine Dämonisierung dieser Welt. Es sind Geister, die da herausquellen. Es wird verfinstert, die Sonne wieder, um Dinge, die die Sonne verdunkeln, dass sie gar nicht mehr erkannt werden kann, dass einem das Bild Gottes verdunkelt wird, dass einem das Bild Jesu verdunkelt wird, dass man nicht mehr erkennen kann, nicht mehr sehen kann, nicht mehr glauben kann, nicht mehr fassen kann. Ein solcher Qualm aus dem Abgrund, eine solche Verdunkelung, und die Luft ist verpestet von dem Rauch des Brunnens. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Etwas, was mir ganz hochinteressant ist, das ist die Offenbarung, die so viel präziser redet, als ich es mit meinen mageren Worten sagen kann. Das ist die einzige Posaune, wo das Wort ein Drittel nicht da ist. Die Dämonen machen nicht Halt am eisernen Vorhang. Die Dämonen überfluten die ganze Welt. Aber diese Dämonisierung geschieht ganz entscheidend von diesem furchtbaren System her. Wirkt sich aber weltweit aus. Sag ich nochmal, Kommunismus ist weggedacht, die Welt wird irgendwie ganz anders gelaufen sein. Es ward ihnen gesagt, immer wieder das Trostbuch, die Offenbarung bleibt Trostbuch, auch wenn wir die dunkelsten Kapitel lesen, es steht in der Hand Gottes. Sie dürfen so viel tun, wie Gott ihnen zu tun erlaubt, nicht mehr. Was erlaubt er ihnen? Dass sie nicht sollten Schaden tun dem Gras auf Erden. Also jetzt gucken wir uns in der ganzen übrigen Welt um. In dem Bereich des Kommunismus, ein Drittel, ist das längst alles verderbt. Das Leben ist kein Leben mehr, wenn man das meist irdisch, menschlich nur sieht. Auch allem Grünen noch einem Baum dürfen sie Schaden tun. Was in der Welt geschieht, geschieht weiter. Da wird das Gewachsene nicht zerstört. Was geworden und gewachsen ist in anderen Völkern und Ländern und Erdteilen, bleibt bestehen. Was in Jahrhunderten geworden und gewachsen ist. Aber allein den Menschen tun sie Schaden. Das allerdings. Aber wiederum nur denen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und nun sehen wir wieder die Bedeutung der Versiegelung. Die Versiegelung mit dem Geist. Zeichen der Gotteskindschaft und Zugehörigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wo das Siegel des Geistes ist, ist es unmöglich. Und wenn die Hölle überflutet von Dämonen, dass sie uns schaden können. Wir können uns nicht schaden. Wir sind mitten in der Welt. Und es kann sein, dass wir alles verlieren. Es kann sein, dass sie uns alles wegnehmen. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet, in dem Zeichen, dass es ihnen nicht geschadet hat. Wird nicht schaden. All das Gewordene gewachsen, die Welt im Übrigen bleibt. Es ward ihnen gegeben, dass sie die Menschen nicht töteten, aber quälen. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, nicht finden, begehren zu sterben, der Tod wird fliehen. Wie viel Not und Qual und wenn man mal all das, was weltweit geschieht. Aber das Eigentliche, was durch diese Überflutung aus dem Abgrund geschieht, ist, Vers 7, zum Kriege gerüstet, gleich den Rossen, die zum Kriege gerüstet sind. Oder Vers 9, sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und das ist das, was mir hier besonders wichtig ist. Was da ausgelöst wird von diesem Machtfaktor Kommunismus und all den Schrecken, die er verbreitet, ist Kriegshetze, ist Kriegsrüstung, genau das, wo wir drin stehen, was täglich Gespräch ist. Die Probleme, die sie lösen wollen, nicht lösen können. Und wenn sie es ehrlich wollen, dann wird es wieder blockiert. Und die Gegentreiberei, das ist ein Affentheater. Jetzt, wie heißt die Konferenz, die sie jetzt geplant hatten? Die heute. Ja, findet also nicht statt. Die sind abgeblasen. Der Russe hat sie hintertrieben. Sie reisen wieder ab heute. Also das ist so, wir stehen mittendrin in den Dingen. Genau das ist's.
Und wie alles, dieses irrsinnige, wahnsinnige, die ganze Welt ist davon geprägt, von der Kriegsrüstung.
Wenn man sich das mal ruhig vergegenwärtigt, welche Summen das verschlingt, das ahnt ja keiner von uns.
Wie ganz anders die Welt leben könnte ohne Kriegsrüstung.
Schon von daher allein wird im tausendjährigen Reich eine völlig neue Situation da sein, weil es keine Waffen mehr gibt und weil das Kriegshandwerk nicht mehr gelernt wird, also keine Kasernen mehr gibt und niemand mehr eingezogen wird. Was da der Welt zugute kommt, das ist ja überhaupt nicht zu sagen, aber wie ja hinter dem alles, nun, und das ist das Allerschrecklichste, die Angst lebt.
Einer überbietet den anderen in der Hoffnung und Meinung, dass auch dadurch es verhindert werden könnte. Und umso schrecklicher wird es sein, wenn es zum Krachen kommt.
Aber dass das alles ganz entscheidend von dieser Welt her ausgelöst wird, das ist kein Geheimnis. Die Welt lebt in Angst davor und bereitet sich damit selber den Untergang.
Die Bilder mögen wieder Bilder sein, manchmal möchte man sagen, als wenn der Johannes auch mitunter Dinge geschaut hat, die er selber als Kind seiner Zeit gar nicht deuten könnte, also wo das beinahe anklingt mit das Rasseln und die Panzer und ach, was dann alles noch zu sagen wäre.
Auf ihren Haupt ist's wie Kronen dem Golde gleich. Wie Kronen, sie sind gar keine wirklichen Machthaber und Könige, sie sind es gar nicht. Das ist alles bloß Bluff. Sie sind nichts. Keine wirklichen Regenten. Ihr Antlitz gleich der Menschen antlitzt. Das heißt also, besessene Menschen, Dämonen in Menschengestalt sind.
Dämonen, die Mensch geworden sind. Das Ganze ist das Ausüberfließen des Abgrundes.
Oder sie hatten Haare wie Weiberhaare.
Mag das mit aufklingen, mag das auch mit drin liegen, die Emanzipation, die Stellung der Frau heute. Aber wenn wir beim Bild bleiben, dann ist Weib, alles was Weib ist, in welcher Gestalt auch immer bei den Propheten Ausdruck eines religiösen Begriffes. Also die Hure, das ist das Weib, was die Treue gebrochen hat. Und die Braut, die dem Herrn zugewandt ist von Herzen und in Liebe. Die Witwe spielt dabei auch eine Rolle. Wir werden es dann sehen, das Weib mit der Sonne begleitet, die Gemeinde in Christus Jesus. Die Jungfrauen, klug oder töricht. Das sind immer die Bilder für religiöses Leben. Positiv oder negativ. Positiv oder negativ.
Und wenn man das so sieht, Haare wie Weiberhaare, dieses ganze System, was auch noch beansprucht, Religion zu sein und Ersatz für jede andere Religion. Religion im Übrigen ist Opium, aber hier der Anspruch, Religion zu sein, das alles klingt irgendwie mit. Panzer wie eiserne Panzer, rasseln ihrer Flügel, rasselnder Wagen, vieler Rosse, die in den Krieg laufen.
Es geht um die Kriegstreiberei. Das ist das, die Panik, die die ganze Welt erfasst hat.
Ob Europa oder Afrika oder Amerika oder Asien. Was die Kriegsrüsten und Rüstung und Treiberei für eine ungeheure Rolle spielt. Das alles unter dem Zeichen des ersten Wehe. Das ist die gesteigerte Not in ihrer ersten Phase. Und wenn ihr mich fragt, dann kann ich nur sagen, da leben wir nun schon eine ganze Zeit. Mittenmang drin. Insofern kann ich da nicht bloß so gestaltlos reden, ich muss es ganz konkret sagen. Das ist für mich ist das unser Standort. Wir spüren das als solche, die in der Welt mit dem eisernen Vorhang drin sind und die anderen spüren sie gleicherweise in der ganzen Welt die Angst vor dem, was kommen wird. Wir sind mittendrin. Aber das ist nur das erste Wehe und dann kommt das zweite Wehe. Und das heißt, dass unter dem sechsten Wehe berichtet wird, wie nicht nur der Krieg gerüstet wird, sondern zur Perfektion kommt. Sechste Posaune. Ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind am großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf Stunde, Tag, Monat, Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Jetzt haben wir wieder den dritten Teil. Aber nun sagt man wieder nicht wörtlich, wie viele Menschen leben auf der Erde, der dritte Teil von den Menschen werden getötet, sondern was jetzt hier berichtet wird, wie dieser Krieg geschieht, entfesselt wird. Das wirkt sich aus in diesem ganzen Bereich Kommunismus. Es heißt, Vers 16, die Zahl des reitenden Volkes, der Kriegsheere zu Ross, war 2 × 10.000 × 10.000, steht da, 2 × 10.000 × 10.000, das heißt also 200 Millionen, die aufbrechen und der Krieg entbrennt. Ich sah im Gesicht die Rosse und die darauf saßen und so weiter. Von diesen Plagen, Feuer, Rauch, Schwefel, den 3 in Vers 18, ward getötet der dritte Teil der Menschen. Das heißt also, es trifft in erster Linie diese Welt des Kommunismus und sie wird zerbrechen. Vers 20, von den übrigen Leuten, es ist eine Sache, die wieder alle und die ganze Welt betrifft, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße für die Werke ihrer Hände. Ob das Europa ist oder ob das Asien ist oder ob das Amerika ist, dass sie nun nicht mehr anbeteten die bösen Geister, die Dämonen und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen. Was ist das für eine Welt der Götzendienereien? Wie viele Götzen gibt's doch, die modernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln, taten auch nicht Buße. Hier werden genannt die vier Sünden der Endzeit. Und das ist alles so treffend. Sie taten nicht Buße, Vers 21, für ihre Morde. Was wird gemordet? Das Menschenleben, nichts. Nicht nur der Terrorismus. Sie taten nicht Buße für die Zauberei. Die Welt der letzten Tage, eine Welt, in der die Zauberei in einer Weise überhand nimmt, wie es kaum je geschehen ist. In dieser modernen Welt, der Spiritismus, aller Okkultismus, bis hin zur Teufelsanbeterei, ganz öffentlich, noch in Gottesdienstform. Unzucht, die Sünden am Leibe und wo jede Norm aufgehoben ist, wo es keine verbindlichen Maßstäbe mehr gibt. Die Ehe, die Zeit der Ehebrüche, der Ehescheidungen, aller Gräuel, wo am Ende auch noch die Homosexualität gesegnet wird, und all seine Möglichkeiten. Vielleicht bis hin zu dem einer gottgegebenen Möglichkeit. Wie alles, alles völlig darnieder ist. Und die Dieberei, es gibt kein Eigentum mehr. Nicht was meines ist dein, sondern was deines ist mein. Enteignung. Vermassung. Nicht bloß in der Welt des Kommunismus. Wenn das alles Weltprobleme geworden sind, das sind die Sünden der Endzeit. Das sind die Sünden der Endzeit, die uns in besonderer Weise prägen. Sie taten nicht Buße. Es wird zur kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Es wird nicht gerüstet um die Waffen aufzuheben, sondern um sie zu gebrauchen. Und es hat keiner in der Hand, das weiß auch jeder, das weiß jeder heute, das weiß jeder Politiker, es gibt keinen, der es in der Hand hat, das zu verhindern. Jeder redet davon, es braucht bloß einer auf den Knopf drücken, das kann sogar noch aus dem Versehen sein, und was löst es aus in der ganzen Welt? Aber nun der Hinweis in der Offenbarung, der ist, das ist mir wieder so wesentlich. Es wird ja viel geschrieben, Visionen, und die durchaus richtig sind und sein mögen, aber auch viel Spekulation. Viel Spekulation. Es ist mir immer so wichtig zu achten auf die Stellen, wo das Wort Gottes uns hinweist. Und da ist es ein ganz deutlicher Hinweis, betont auch gesagt, löse die vier Engel, die gebunden sind am großen Wasserstrom Euphrat. Die Engelmächte bis dahin gebunden, am großen Wasserstrom Euphrat, werden entfesselt. Der Krieg wird dort entfesselt. Nirgends anders. So wie Sarajevo den Ersten Weltkrieg entfesselt hat oder der Überfall Hitlers in Polen den Zweiten Weltkrieg entfesselt hat, so wird dieser Weltkrieg, der nicht der letzte ist, sondern der vorletzte. So wird dieser Weltkrieg, der allerdings das kommunistische Machtsystem Russlands mit all den Satelliten zerschlägt, entfesselt werden im Nahen Osten. Löse die vier Engel, die gebunden sind am großen Wasserstrom Euphrat. Und da brennt die Sache uns plötzlich auf Nähten. Fünfte Posaune, das leben wir schon lange. Und in zunehmendem Maße, seit der letzte Weltkrieg vergangen ist. 45. Zeit der Raketen und ferngesteuerten und was da alles sich auftut. ABC-Waffen und was weiß ich nicht alles. Da lebt man lang drin. Und wer das verfolgt und wer das unter diesem Blickpunkt sieht, der kann gar nicht anders. Der muss immer gespannt warten, zu Gott hin warten. Nirgends hin. Herr, und wann wird die Auslösung geschehen? Von daher ist doch gar nicht anders möglich, als dass man hellwach wird in solch einem Augenblick, wo sich ein Krieg entfesselt. Iran, Irak, das sind mindestens zwei Engelmächte am großen Wasserstrom Euphrat. Syrien liegt auch am Euphrat. Türkei liegt am Euphrat. Sind damit etwa auch gemeint, das kann man nur als Frage stellen, der Islam, der plötzlich in den Blick uns gekommen ist, wie nie zuvor, und die Welt des Islam, sind es auch Mächte, die mitgelöst sind, entfesselt sind und die Nachbarschaft Israels hier brennt es auf Nähten jetzt. Das kann man nicht anders. Als in diesem Jahr das Gesetz beschlossen wurde in der Knesset, Jerusalem, ewig unteilbare Hauptstadt in Israel, habe ich auch gehorcht. Da sagte ganz klar der Herr, nur eine Erinnerung, achte drauf, Taumelbecher und Laststein. Ich musste mit der Konkordanz suchen. Und dann steht es bei Sacharja. Und Sacharja ist in ganz besonderer Weise Endzeitprophet für Israel. Und das wieder unter seinen Prophezeiungen, wo es nun zum Letzten hingeht, im übernächsten Kapitel redet er schon davon, wie der wiederkommende Christus auf dem gespaltenen Ölberg wieder einzieht in dieser Welt. Der wiederkommende Herr in Herrlichkeit, wo zuvor schon die Entrückung geschehen ist und die Hinauferfahrung der Gemeinde. Also in diesem ganz allerletzten Stück, Sacharja 12, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Um Jerusalem her. Also die Völkerschaften um Israel, um Jerusalem. Für die wird es Taumelbecher. Wie auf einmal so ein Wort plötzlich Bedeutung kriegt. Ich habe mich schon manchmal in den Jahren gefragt, wie wird denn das sein, Jerusalem als Taumelbecher? Jetzt versteht man das. Und dann hörte man sofort Ausdrücke wie Heiliger Krieg. Und nie und nimmer. Und Taumelbecher, das heißt also, sie werden trunken, die Völker ringsumher. Diese Welt des Islams, die lebt dort, die werden besoffen. Die wissen nicht mehr, was sie tun. Trunkenheit ist immer ein Bild auch religiöser Leidenschaft. Die spielt eine ganz große Rolle dabei hier. So wie zu Pfingsten, sie sagten, sie sind trunken voll süßen Weines. Und wie die apostolische Botschaft immer sagt, nüchtern sein, nüchtern sein, nüchtern sein. Nicht trunken sein. Die trunken sind des Nachts trunken, wir aber sind des Tages. Und darum angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und so weiter. Aber hier das Bild der Trunkenheit. Die kommen ins Rasen, wenn es um Jerusalem geht. Und Israel beschließt das Gesetz. Ewig unteilbare Stadt. Wir sind mittendrin in den letzten Dingen, in den Dingen der letzten Zeit. Und versteht mir, wenn ich immer wieder sagen muss, ich kann nicht so planen wie, naja, in 5 Jahren, da könnte man vielleicht diesen das tun. Immer der Erwartung, Herr, wann denn? Wann wird denn das geschehen, was hier steht? Das Wort sagt, es wird geschehen. Es werden die Engel gelöst. Und damit der Krieg entfesselt. Der Zusammenhang der Posaunen, immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Es wird geschehen. Und dazu das Wort, ach so, das wollte ich noch mitsagen von dem Sacharja, dann müssen wir das Ganze sagen. Und der Laststein, auch wieder wie plastisch. Jerusalem wird gleichzeitig Laststein für alle Völker. Alle Völker auf Erden, heißt es in dem dritten Vers dann. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen.
Und wo hat man das je so erlebt, wie jetzt, als es um dieses Gesetzlein ging, Jerusalem?
Ewig unteilbare Stadt, wie alle Welt sofort Stellung bezogen hat. Auch die westliche Welt.
Und alle möchten sie das rückgängig machen, ein Ultimatum gestellt. Auch der Papst ist der Meinung und große Kirchenfürsten. Das nie. Und das Wort sagt, sie werden sich wundreißen an dem Laststein. Die einen kommen ins Rasen, religiöse Fanatiker, und die anderen werden sich verwunden an dem. Sie werden selber Schaden nehmen. Aber Jerusalem bleibt und wird sein. Und keiner wird es ändern. Und wenn alle Welt dagegen tritt, es wird niemand ändern. Das sind die Dinge, in denen wir mittendrin stehen. Wir dürfen doch nicht so tun, als hat noch lange Zeit. Das liegt mir viel zu sehr in Ohren, sagt der Herr Jesus. Sie werden sagen, es hat noch lange Zeit. Also die wird es in Hülle und Fülle geben. Die sagen, es hat noch lange Zeit. Und die das als fanatisch ansehen oder als überspitzt ansehen oder als eine Unnüchternheit ansehen. Und das Wort macht nüchtern und das Wort sagt, achte darauf. Und was sagt dann noch? Das ist eine Stelle in der Schrift und so viel. Ich weiß, die einzige Stelle, an der das in der Schrift je gesagt ist, so viel liegt an dieser Entscheidung. Da steht da, es wurden die vier Engel los, die bereit waren, auf Stunde, Tag, Monat, Jahr, dass sie töteten, den dritten Teil, nun auch dieses System in Trümmern. Es ist reif zum Gericht. Es wird ins Gericht kommen. Für mich ist das keine Frage. Es wird eine Zeitspanne kurze sein, zerbrochen dieses System. Offene Türen heißt das auch. Offene Türen. Nach Ost und West. Die kommt. Die kann über Nacht kommen. Es kann sehr dicht vor uns sein alles. Aber das hier als einzige Mal in der Bibel steht, für dieses Ereignis liegt fest bei Gott die Stunde, der Tag, der Monat und das Jahr. Das heißt also, das wird niemand ändern. Das liegt fest. Ich weiß keine andere Stelle, wo es steht. Doch, eine, da steht es ähnlich, wird es mindestens so angespielt. Und das ist die Parallele zu diesem, was hier in der sechsten Posaune geschieht im Alten Testament. Das ist ja auch alles schon erzählt. Hesekiel 38, 39 ist genau dasselbe. Habt ihr noch so viel Musik, dass wir sagen, das nehmen wir als Abschluss? Hesekiel 38, 39. Bloß über Fliegen. Da geht es nun in alttestamentlicher Sicht und Sicht speziell für Israel um genau diesen politischen Vorgang, der hier in der sechsten Posaune in Bildern gedeutet ist. Hier gar nicht bildhaft, sondern sehr real, wie die Prophetie im Alten Testament überhaupt. Das ist nach dem 37. Kapitel, das ist das Kapitel, in dem von der Wiedersammlung des zerstreuten Israel in seinem Volk die Rede ist, die fällt mit den toten Gebeinen. Zwei Phasen, die erste Phase, sie sind wieder Organismus, also Staat und ein Staatenwesen, sie sind wieder da in ihrem Land, aber noch tot. Und die zweite Phase, wo sie dann zum Leben aus Gott kommen, das wird geschehen, wenn der Herr wiederkommt. Die beiden Phasen. Jedenfalls ist Israel wieder da. Und dann kommt Hesekiel 38 und 39, wo es heißt, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosh, Mäsech, Tubal, und weissage gegen ihn, Gog im Lande Magog, und so ist es auch immer wieder verstanden worden, nicht erst jetzt seit jüngster Zeit. Russland. In seinem Lande.
Fürst von Rosh Mesech Tubal, Weissage gegen ihn. Es wird dann noch erklärend deutlich gemacht, wenn wir Vers 15, 16 ansehen. Du wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten Norden. Hier ist dieser Gog angesprochen in seinem Lande Magog. Du und viele Völker mit dir, wir lesen dann nochmal schnell, was das für Völker sind, alle zu Ross, erschrecken wir nicht, dass wir heute nicht mehr so sehr auf den Pferden reiten, aber es war damals der Ausdruck der Stärke einer Nation. Ein großer Heerhaufen, deine gewaltige Macht, mit dir alle zu Ross, ein großer Heerhaufe und eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel, wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Vom äußersten Norden, Jerusalem und Moskau liegen auf einem Längsgrad. Das ist genau der Norden. Das ist ganz, ganz geringfügig abweichend. Man kann sagen, es liegt auf einem Längsgrad. Das ist wirklich so. Ja. Am Ende der Zeit. Also es geht um Russland und seinen Überfall auf Israel. Hineingezogen in das Geschehen dieser letzten Zeit. Entfesselt durch die entfesselten Engelmächte im Nahen Osten. Aber Russland hineingezogen. So spricht Gott, der Herr, Vers 3, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosh Mesech Tubal, siehe, ich will dich herumlenken. Das ist ein gewaltsames Handeln Gottes. Gott lenkt ihn in diese Richtung. Immer wieder, was da geschieht, geschieht von Gott her. Und wir haben allen Grund, Gott zu preisen. Was sind das falsche Töne, die wir dann anstimmen? Des Entsetzens, nein, des Lobes. Jetzt ist es soweit. Das, was geschehen muss, geschieht. Ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen, ins Kinn. Lass doch mal einen Haken hineingehen, du gehst artig mit. Ein großer Heerhaufe, alle kleine, große Schilde, Schwerter tragen, du führst mit dir, jetzt kommen die Satellitenstaaten, die Perser, die Kuschiter, die Libyer, die alle Schild und Helm tragen, dazu Gomer, die germanischen Stämme und so weiter, Togarma. Ja, du führst viele Völker mit dir. Das ist Russland, das ist diese kommunistische Welt mit allen ihren Trabanten und Satelliten. Wohl, rüste dich gut, du und alle deine Heerhaufen, die bei dir sind. Und sei du ihr Heerführer, sei du nur ihr Heerführer. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeit sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, Israel. Es ist wieder heimgekehrt. Nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern. Und sie wohnen sicher in dem Sinne des, und sie werden nie wieder rausgehen. Und wenn alle Fluten drüber weggehen, sie werden sie nicht wegschwemmen. Sie wohnen sicher. Du wirst heraufziehen und daherkommen, wie ein Sturmwetter, wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt, du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. So spricht Gott, der Herr, zu jener Zeit werden die Gedanken kommen und du wirst Böses sinnen und denken, ich will das Land überfallen, das offen da liegt. Und über die kommen, die still und sicher leben und so weiter, damit rauben, plündern und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind. Also immer wieder das Bild des Israel der letzten Zeit. Sie haben sich wieder gesammelt, zerstört, es ist wieder gebaut und Kulturen sind wieder angelegt. Vers 14, Weissage du Menschenkind, sprich zu Gott, so spricht Gott, der Herr, ist nicht so, wenn mein Volk Israel sich wundert, dann wirst du aufbrechen, wirst kommen aus deinem Ort. Ich will über ihn das Schwert herbeirufen, Vers 1, auf allen meinen Bergen, spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen hebt. Ich will ihn richten mit Pest und so weiter. Nun kommt Gott. Oder 19, ich sage in meinem Eifer, im Feuer meines Sohnes, wahrlich, zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Land Israels. Wieder das Erdbeben im Sinne dieses Zittern, so nichts mehr uns was hilft, dass vor meinem Angesicht erbeben sollen die Fische. Im 39. Kapitel wird es nochmal aufgerollt. Du Menschenkind, weissage wieder Gog. Ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosh, mäßig Tubal. Ich will dich herumlenken, herbeilocken aus dem äußersten Norden. Ich will dich herbeilocken, herumlenken. Gott, es muss kommen. Aus dem äußersten Norden und auf die Berge Israels bringen. Und will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten. Steht's da. Das ist ein Bild. Völlig wehrlos und entwaffnet. Auf den Bergen Israel sollst du fallen. Das bringt dir das Gericht. Du mit deinem ganzen Heer, mit den Völkern, die bei dir sind. Das sind ungeheure Bilder dann. Ich will dich den Raubvögeln, den Tieren zum Fraß geben. Sechs, ich will Feuer werfen auf Magog. Und die Bewohner der Inseln, die fernen Inseln, also hier wird alle Welt eingezogen. Das sind wieder die Supermächte. Ich rede es mal jetzt in unserer Sprache. So wie Russland als die eine Supermacht auf den Plan tritt, ist die andere wieder auch mit da. Und die Raketen, und das ist alles, das brauche ich nicht zu sagen, ausmalen, das ist nicht schwer. Nach dem, was man heute weiß, was da geschieht. Ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel. Ich will nicht länger meinen Namen schänden lassen. Die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Und nun kommt dieser Vers. Siehe, es kommt und geschieht, spricht Gott der Herr. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Das konzentriert sich gleichsam alles auf den einen Tag. Wie viele Prophezeiungen richten sich auf diesen einen Tag. Stunde, Tag, Monat, Jahr, es steht fest. Das ist der Tag, wo das zur Auslösung kommt. Dann noch ein paar Dinge, die mir sehr wichtig erscheinen. Vers 22. Wird dann geredet, wie Israel zittert vor dem, das kommt so klar, die stehen ja bloß noch zitternd. Das muss so sein, dass Israel von allen verlassen. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr. Wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind, wird Gott verherrlicht. Und Gott greift ein, wo man es nicht für möglich gehalten hat. Das große Zittern. Und sie können nur noch begraben. Vers 22 heißt es dann, und das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin. Eigentlich von jenem Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich Jahwe ihr Gott bin. Für mich heißt das, von der Zeit ab gibt es in Israel keinen Atheisten mehr. Die vielen, die heute noch leben. Das ist so unerhört und ist durch so viel Angst und Not und Hölle gegangen, dass das Wunder umso größer ist. Es gibt keinen Atheisten mehr. Das ist ein herrlicher Vers. Von dem von jenem Tag an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin. Und dann geht es weiter, 25. Nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen. Jetzt richtet sich nun das Augenmerk Gottes auf dieses Israel. Und noch eins wird hinzugefügt, Vers 28. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Das heißt, auch nachdem das geschehen ist, wird der letzte Jude nach Israel zurückkehren. Das ist ein einschneidendes Ereignis. Ein System zerbricht. Israel besteht. Gott ist verherrlicht. Das Volk, das an Gott glaubt, nicht an Jesus, das steht nicht da. Aber das wieder gottgläubig ist. Und der letzte Jude, der nach Israel zurückkehrt. Das ist die Stelle, auf die das Wort Gottes weist. Mich interessiert also nicht in erster Linie, was würden da etwa geschehen in Norwegen und die Russen besetzen norwegische Häfen und was da so für Visionen sind, was durchaus treffend und richtig sein mag, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert das, was dort geschieht, wo der Herr den Finger drauf legt. Das ist A, Israel, und da haben wir schon lange hingeguckt, das wieder zurückgekehrt ist. Das ist das Zeichen überhaupt, das wieder in seinem Lande ist. Und dann interessiert mich diese sechste Posaune. Löse die vier Engel. Und dann weiß ich, jetzt hält man die Luft an. Ja, wie geht das weiter? Dass Gott nochmal hinauszögern kann, keine Frage. Vier Engel werden gelöst. Aber der Augenblick, wo die Supermächte da drin hängen, wo ich hinzufügen möchte, so viel Fantasie braucht es da nicht. Wie oft ist in diesen Zusammenhängen in der Presse und im Rundfunk immer wieder von den Supermächten geredet worden. Immer wieder die Frage Russland und Amerika. Jetzt dass die Vorgänge in Irak, Iran. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ich will das ruhig mal sagen. Natürlich, wenn man wach in der Richtung sieht, dann fragt man, wie oft hat man sich die Jahre gefragt, was wird denn das bloß von Hagen sein, den Gott den Russen ins Kinn gibt und nur zieht. Das ist ja irgendein Geschehen, ganz schlichtes, natürliches Geschehen. Ich habe mich sehr, sehr gefragt, als diese ganz simple Angelegenheit passierte mit den Geiseln. Das hieß, erstens, niemand hat das kommen sehen. Das hat keiner gewusst. Weder Russland noch sonst wer. Was der alte Khomeini da sich leistet. Und die Feste, zum Lachen, keine Möglichkeit. Aber was es zur Auslösung gebracht hat, dass auf einmal USA ganz unmittelbar engagiert ist. Und interessiert ist an dem, was dort am Euphrat passiert. Und entsprechende Vorkehrungen trifft und Maßnahmen. Das weiß jeder. Sich bereithalten. Interessant war auch, wie sie so rausholen wollten. Und das ist so lächerlich, kläglich, wie man es auch wieder kaum möglich hält, schief geht. Und wo man nur den Eindruck gewinnen kann, Gott sagt, nein, die werden noch gebraucht. Nun schon über ein Jahr. Das hat aber auch zur Folge, dass auf der anderen Seite die andere Supermacht sich sofort engagiert weiß. Das ist gefährlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass Afghanistan auch nicht geplant war. Dass Russland hier gehandelt hat und handeln musste, weil es seine Interessen gefährdet sieht, jetzt von Amerika her, in einem Gebiet, wo sie allergrößtes Interesse haben, die Brücke nach Afrika, nach Asien, was wissen wir, Persische Golf, das Öl und was da so alles mitwirkt. Und noch nie ist den Russen eine Aktion so schlecht bekommen wie die, dass das jetzt nur wieder in Spanien abgeblasen ist. Die Russen wollten so lange über die Frage der Menschenrechte und was da etwa in Afghanistan passiert ist, nicht reden. Wir kommen nicht, wenn wir davon reden. Nie ist denn etwas so schlecht gekommen. Das ist eine peinliche Angelegenheit. Dass wirklich mal die Nation, die Vereinten Nationen, da mal Stellung bezogen haben. Das ist in dieser Weise nach meines Erachtens nie geschehen. Und egal wieder bohren sie dran rum. Das ist eine kribbelige Sache. Die kommen nicht raus. Die können gar nicht. Und wenn sie die Geiseln heute freilassen, aus Afghanistan gehen die nicht mehr raus. Das ist gar nicht möglich. Für ihn nicht möglich. Ist das so ein Haken? Ist das in dieser Weise? Ich sage nicht, dass es ist, aber da macht man sich Gedanken, man weiß, es wird so sein, dass Gott sie hinzieht. Und was dann weiter daraus wird. Auf alle Fälle, dort am Euphrat werden die Mächte entfesselt und man wartet auf den Augenblick, den Tag, die Stunde von Gott festgelegt, wo diese Mächte sich einschalten. Und Offenbarung Johannes, genauso wie Prophetie im Alten Bund, lassen uns nicht im Zweifel darüber, dass das der Anbruch des letzten Stückes ist. Dass dort ganz nahe ist, das werden wir nochmal aussprechen müssen heute, die letzte Jahrwoche Israels. Das ist begrenzte Zeit. Da gibt es keinen Zweifel. Da gibt es keinen Zweifel, das ist die Stelle, wo die Gemeinde dran ist. Sie kommt zur Vollendung. Und Israel löst die Gemeinde ab. Das ist die Stelle, wo Entrückung sein wird. Das ist all das, was in feinen Linien die Offenbarung aufzeigt. Die große Stunde ist angebrochen. Darum, dass diese Stunde so betont ist. Die Stunde, als wie der ganze Himmel hat ja bloß drauf gewartet. Die Propheten schon Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn man an Jahrhunderte und Jahrtausende vom Himmel reden kann, haben die ganze Zeit schon gewartet, gewartet, gewartet. Dieser Augenblick. Dort gibt es die göttliche Lösung. Das tausendjährige Reich ist die göttliche Lösung der Probleme, die die Menschen nicht lösen können. Sie müssen in den Bankrott, weil immer in unserem Bankrott Gott anfangen kann. Aber da ist es soweit. Nehmt mir es nicht übel, wenn ich immer in dieser so ganz nahen Erwartung lebe. Aber was sollen alle Erwägungen hin und her, das ist mir zu lächerlich, wäre ich auch zu dumm dazu. Aber das habe ich kapiert, dass die nach der fünften Posaune die sechste kommt und da heißt es, löse die Engel. Und dass das der Tag ist und die Stunde ist. Der Monat und das Jahr ist, das von Gott seit eh und je festgelegt ist. Es ist die Stunde, von der Herr gesprochen hat. Das ist die Stunde, die einleitet das Hervorbrechen des neuen Äons. Die Stunde, da der alte Äon zu Ende geht und der neue Äon anbricht. Und was dann geschieht, so schrecklich wie es ist, Übergangserscheinungen zu dem ganz Neuen hin, was von oben kommt und nicht von unten. Schön.